Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Webcafé. Kai, jetzt habe ich versucht, ein anderes Intro zu machen. Habe mir aber vorher keins überlegt. Jetzt bin ich total ins Straucheln gekommen, weil du letztes Mal gesagt hast, ich soll nicht immer das Gleiche sagen.
Du musst es freestylen. Du kannst ja sowas sagen wie Tüdelü oder Ahoidi, Ahoidi.
Ja, nächstes Mal überlasse ich es dir immer wieder. Mhm. Aber heute hast du, glaube ich, größeren Redeanteil. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass ich die Einleitung mache. Und letztes Mal haben wir noch mehr umgestellt. Wir haben nämlich gesagt, dass wir den Tee am Ende machen. Und jetzt sind wir damit beide irgendwie nicht so richtig glücklich. Und ich habe tatsächlich auch Feedback bekommen, dass auch andere Leute das eigentlich ganz entspannt fanden, das am Anfang zu machen. Und man das ja mit den Kapitelmarken skippen kann. Und deswegen machen wir das jetzt so. Wir machen den Tee wieder am Anfang. Alles zurück auf Anfang. Und wir halten uns aber vielleicht einen Tick kurz. Und mir wird das heute gelingen, aber ich lasse dir den Vortritt.
Ich finde auch, wir sind ja hier im Café. Und im Café geht man auch nicht einfach rein und labert, sondern da wird das mal bestellt und man brütet 5 Minuten über die Karte und wägt ab und so weiter. Und jetzt kann ich wieder vorstellen, dass ich mir heute wieder einen leckeren Eiskaffee gemacht habe, der das Prinzip ein Espresso-Shot bestehend aus 50% entkoffinierter Haus- und Hofmischung. Und ich glaube, den eigentlichen Espresso habe ich schon letztes Mal vorgestellt. Der hatte, Brotkruste oder sowas drin, total abgefahren. Naja, und den habe ich jetzt aufgefüllt mit ein bisschen Vanilleeis und Hafermilch. Und den stelle ich mir jetzt rein. Nom, nom, nom. Und du? Hast du Tee?
Hört sich nach einer Mahlzeit an. Ja, Kai, ich habe einen Tee. Ich habe mich aber nicht getraut, einen warmen Tee mitzubringen. Ich habe tatsächlich hier mal so einen Eistee mitgebracht, also so einen kalt aufgegossenen. Da bin ich eigentlich überhaupt kein Fan von, weil man doch irgendwie wenig Aromen dann rauskriegt aus den Beuteln. Aber ich habe hier einen genommen, den soll man eigentlich in so eine 500 Milliliter Flasche zum Mitnehmen reintun. Und da habe ich gedacht, wenn ich das hier in so ein 250 Milliliter Glas reintue, dann müsste das doch eine Aromabombe werden. Und ob das geklappt hat, das sage ich dir jetzt ganz live.
Also es ist jetzt kein Eistee aus dem Laden mit so einer Zuckermischung, sondern so ein quasi kalt aufgegossener Tee, den man als Eistee verwenden kann.
Genau, Eistee Pfirsich, so ein Beutel, Mesmer ist das, glaube ich. Nicht wahnsinnig spektakulär, schmeckt aber doch tatsächlich ganz lecker.
Und der wird einfach ins kalte Wasser gehängt.
Ja, genau. Und ich habe ja so einen Wasserhahn, der alles kann. Unter anderem kochendes und sprudelndes Wasser und aber auch gekühltes Wasser. Und da habe ich mir tatsächlich eiskaltes, also wirklich gekühltes Wasser reingetan, was dann theoretisch für noch weniger Aroma sorgt. Aber bei 27 Grad hier im Büro ist es dann doch recht erfrischend. Und ich muss sagen, geschmacklich besser, als ich gedacht habe. Also bin ganz happy.
Genau. Es wird heute wieder warm. Ich bin ja auch entsprechend sommerlich gekleidet. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist das jetzt hier die letzte Aufnahme vor unserem gemeinsamen Urlaub. Also beziehungsweise, wir sind jetzt beide innerhalb der nächsten einem Monat, glaube ich, ne, unabhängig voneinander weg. Das heißt, im Prinzip ist das jetzt hier der letzte Tag vor den Sommerferien und alle warten nur noch drauf, dass es 12 wird und klingelt.
Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Podcasten machen, ne? Ich liebäugel ja schon seit längerem mit einer Solo-Folge. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das den Leuten da draußen antun kann, aber es gibt so das ein oder andere Thema, was ich vielleicht auch alleine abfrühstücken kann. Das würde die Wartezeit überbrücken und da würde sich sowas ja anbieten. Und das heißt aber nicht, Kai, dass ich dich ausboten will, einfach nur hier, um die Frequenz hochzuhalten.
Kannst ja einfach so eine Zweitstimme simulieren, dann sagen, heute sprechen wir über, weiß ich nicht was. Oh ja, das ist ein spannendes Thema, was hast du dazu zu sagen? Ja, es ist ein total spannendes Thema. Da sehe ich dich.
Ja, unser Aufnahmeportal hier Riverside kann das ja sogar. Der kann quasi die Stimmen interpolieren und dann kann man sagen, hier, sprich einfach mal in Kais Stimme weiter.
Oh Gott.
Also vielleicht nehme ich dich dann doch mit rein oder vielleicht bist du ja heute schon gar nicht mehr echt.
So oft wie ich mich verspreche und verhaspel, das kriegt keine KI hin.
Ja, guck mal. Aber Kai, es gibt einen neuen Ort, wo man unseren Podcast auch verfolgen kann. Und das ist nämlich unsere neue Website, die ich mehr oder weniger mit KI erstellt habe. Also ist schon sehr, sehr viel KI drin. Können wir in einer anderen Folge nochmal genauer drauf eingehen. Aber insgesamt denkt man ja, ja, KI-Website machen. Also zumindest bin ich auch so reingegangen. Ja, sind wir in einem Tag durch. Und jetzt habe ich ein paar Stats dazu aufgeschrieben. Ich habe für die Seite 21 Tage gebraucht. Also ich habe 21 Tage dran gearbeitet.
Netto?
Ja. Oha. Habe 148 Commits gemacht, 5243 Zeilen CSS, 1299 Zeilen JavaScript und 6000 Zeilen PHP. Und das für die denkbar einfachste Seite, die ich eigentlich herstellen wollte. Und die initiale Idee war, dass wir eine Seite machen, die geo-optimiert ist. Sagt dir das was?
Du hast es mir schon mal erzählt und ich habe es direkt wieder vergessen.
Ja, perfekt. Also Geo ist im Prinzip so der Gegenspieler zu SEO. Oder gegen ist eigentlich falsch. Zwei verschiedene Sachen. SEO ist ja die Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization. Und Geo ist dann, das muss ich mal ablesen, weil ich mir nichts merken kann, Generative Engine Optimization. wird dann eben GEO abgekürzt. Ist, glaube ich, so die Abkürzung, die am weitesten verbreitet ist. Man kann auch noch LLMO sagen, also Large Language Model Optimization. Und da geht es eben darum, dass wenn ich jetzt eine Suchmaschine zum Beispiel fragen würde, hier, gib mir mal den besten React-Entwickler in Deutschland, dass er dann im besten Fall sagt, hier von der G&IT-Systeme, GmbH, die Jungs, die sind super und frag die mal an. Und das geht natürlich im Wesentlichen darüber, dass man auch Content auf der Seite hat. Und wir haben ja bisher einen sehr minimalistischen Ansatz gefahren, wo wir eben nur einen One-Pager hatten. Im Prinzip eine bessere Landingpage, wo wir ganz kurz angeteasert haben, was wir so machen. Und zum Beispiel auch nicht unsere Kunden genannt haben, weil ich das immer so ein bisschen, ja, ich wollte nie so auf dicke Hose machen und nie so angeben mit den Projekten, die wir gemacht haben. Fühle mich da mal so ein bisschen komisch bei, so dieses Show aufzumachen. Das ist aber für SEO einerseits und für GEO aber eine totale Katastrophe. Und da muss man halt sagen, man hat mit den dollsten und dicksten Firmen zusammengearbeitet, die es auf der ganzen Welt gibt. Ja, und genau das machen wir jetzt natürlich auch. Also in dem Rahmen, der auch der Realität entspricht. Ja, ist mir schwer gefallen. Aber genau, jetzt ist die Website jedenfalls überarbeitet, hat mich viel Zeit gekostet. Und ich habe aber auch den Podcast groß integriert, weil man nämlich jetzt die einzelnen Podcast-Folgen als Folgenseiten hat und tatsächlich auch mitlesen kann. Das heißt, man kann den Player starten und dann kann man das Transkript wirklich mitlesen. Ja, Transkript ist dann so eine eigene Geschichte, weil das natürlich eher gruselig rauskommt aus diesen Open-Source-AI-Tools. Wenn man dann aber mit AI drüber geht, kommt da was ganz Brauchbares raus. Naja, also das alles zu unserer neuen Website. Ich habe aber auf dem Weg noch ein paar technisch interessante Sachen mitgebracht, die ich beim Erstellen der Website mitgenommen habe. Und zwar haben wir da so schöne Profilbilderchen, Kai, von dir und von mir, dass man nämlich zum Beispiel die Sprecher bei den Transkripten, ne, mit so einem kleinen Bildchen hat. Und ich habe unsere Bilder so an der einen oder anderen Stelle mit eingefügt.
Mhm, habe ich gesehen.
Und die habe ich freigestellt. Und das habe ich über KI machen lassen. Und die KI hat das gemacht mit dem Vision Framework von Apple. Das wird dir vielleicht nicht sagen,
nee.
Aber du wirst vielleicht wissen, dass man zum Beispiel auf dem iPhone so die Personen bei diesen Porträtfotos zum Beispiel von Hintergrund und Vordergrund trennen kann. Und Apple hat jedenfalls so ein eigenes Framework, das heißt einfach nur Vision. Und damit kann man auch so Fotobearbeitung machen. Und da kannst du ein Bild reingeben und kannst ihm zum Beispiel sagen, gib mir mal den Centerpunkt vom Gesicht und stell mir mal die Person oder den Kopf frei.
Okay.
Und dann stellt er dir das frei. Richtig geil. Kannst du ein Swift-Skript schreiben, AI macht dir das relativ schnell. Ja, und da kannst du einfach Personen freistellen. Das viel besser und cooler, als du das zum Beispiel in Image Magic könntest, wo man dann ja nur sagen kann, dass der Hintergrund bestimmte Farbe hat und nimm die Farbe raus oder so. Und dann hast du natürlich pixelige Kanten. Ja, kannst du auch nacharbeiten. Und dieses Vision Framework, also man kann es sich auf der Website angucken, klappt wirklich überzeugend. Also muss ich sagen.
Also du hast ja KI gesagt, die soll dieses Vision Framework nutzen oder hast du da selber in so einer New UI irgendwas rumgespielt?
Naja, genau genommen hat Claude mir vorgeschlagen, hier Image Magic. Oder ich war mit dem Ergebnis von Image Magic nicht so zufrieden und da hat er gesagt, ja, ich könnte mal mit dem Vision Framework probieren. Und dann hat Claude ein Skript geschrieben, was auch wiederverwendbar ist, was eben genau diese kleinen Profilbilderchen für uns dann erstellt.
Verstehe.
Genau. Fand ich aber ganz cool. Ja, und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Es gibt inzwischen, und das war früher ein großes Leid, man konnte nie die Höhe von einem CSS-Element von 0 auf Auto eine Transition machen.
Ja.
Ist dir wahrscheinlich bekannt. Aber inzwischen geht das. Ja. Ja, und zwar mit der Eigenschaft Interpolate Size Allow Keywords. Was auch immer das heißt. Aber das sorgt eben dafür, dass so intrinsische Schlüsselwörter wie Auto ja, in Pixelwerte letztlich umgerechnet werden können vom Browser. Also du gibst weiterhin Auto an, der rechnet das aber intern in den Pixelwert um und kann dann eine Transition drauf machen. Also ich spreche es bestimmt total falsch aus. Also Interpolate minus Size, Doppelpunkt Allow Keywords. Das packt man auf die Elemente drauf und dann kann man zu Auto eine Transition machen. Ist doch mega geil, oder?
Ist mega, ja. Also ich weiß, dass das Problem ist, dass der Browser ja nicht, bevor er es gerendert hat, weiß, wie groß das Element sein wird.
Genau.
Zeilen und Brüchen in Text und sowas. Und der deswegen das erst rendern muss, um zu wissen, wie groß es ist. Und jetzt anscheinend, because of magic, geht's doch.
Genau. Weißt du, was die drei Varianten waren, die man vorher nutzen musste?
Also es ging ja nie so richtig. Mhm. Ne? Man konnte sich das mal irgendwie behelfen mit so einer Mindesthöhe oder solche Späße.
Mhm.
Aber vor allem für dynamische Elemente war es halt schwierig.
Genau. Also der klassische Fall war, dass man einfach Min-Height gesetzt hat, zum Beispiel von 1000 Pixel. Dann hast du nur das Problem, wenn du jetzt eine Sekunde Transition machst und das Ding ist aber tatsächlich nur 500 Pixel hoch, dann hast du halt auch nur für die Hälfte der Zeit tatsächlich eine Transition. Und kannst halt auch nicht so richtig dieses Easing machen und so.
Ja, und vor allem zum Ausklappen hast du eine andere Animation zum Einklappen, weil er beim Einklappen die Position ja schon kannte.
Genau.
Und dann hattest du so eine ungleiche Animation.
Oder sowas Verzögertes, ne? Genau. Das ist das Erste. Dann konntest du mit JavaScript natürlich drangehen, die Höhe berechnen. Mhm. Hatte auch seine Downsides, brauchst natürlich JavaScript, also irgendwie auch ein bisschen murksig. Und die wahrscheinlich beste Variante war, dass man einen Grid drum macht und die von 0 auf 1 FR, da kommt man eine Transition drauf machen. Aber da muss halt ein Grid aufspannen, nur um so eine Transition zu machen. Ne? Ist irgendwie auch nicht so ganz geil.
Ja, Grid ist ja schon Neuzeit im Prinzip.
Ja. Aber von daher, das geht jetzt und sind alle herzlich eingeladen, da draußen das dann auch zu tun.
Magic Com hat sich schon gelohnt.
So, okay, jetzt habe ich 10 Minuten hier erzählt, aber ich hoffe, waren interessante Sachen dabei. Achso, vielleicht noch eben zum Podcast. Wir haben über alle Podcast-Folgen, die wir bisher gemacht haben, ich habe die ganzen Transkripte gemacht, deswegen habe ich gedacht, ach, ziehe ich mir auch direkt mal ein paar Zahlen raus. Über alle Podcast-Folgen, das wären jetzt, glaube ich, nur 50, die ich hier drin habe, sind es 306.946 gesprochene Wörter. Und das sind dann im Schnitt 7.673 pro Folge und 39 Stunden Gespräch.
Krass.
Ja.
Das heißt, mit der Magie von KI und Transkript können wir jetzt alle Podcasts nochmal durchgehen und sagen, such mal alles raus, wo wir gesagt haben, da machen wir mal noch eine Folge zu. Und dann kommt jetzt das große Compendium dazu.
Und genau das habe ich tatsächlich vor. Und es ist ja grundsätzlich praktisch, die Podcasts durchsuchen zu können. Also ich habe wirklich die Transkripte für alle Podcast-Folgen erstellen lassen und nochmal Korrektur lesen lassen. Und das ist natürlich total geil, weil ich nämlich jetzt, wenn ich sage, boah, ich habe irgendwann meine Folge dies und das gesagt, dann kann ich jetzt sehr schnell rausfinden, in welcher Folge das war. Mm. Und Kai, wir können dir mal eine Liste machen von Tees, die du schon mitgebracht hast oder Getränken.
Oh, geil, da können wir mein Leben quantifizieren.
Ja, ab jetzt wird alles besser.
Wenn du jetzt alles in Zahlen hast, wie ist denn unsere Redeverteilung? Also wie viele von den Wörtern sagst du und ich?
Ja, tatsächlich stand das da auch. Ich habe es aber mir nicht aufgeschrieben. Ich meine, dass ich ein bisschen mehr Redeanteil gehabt hätte. Und heute sieht man es wieder. Aber ab jetzt wirst du nur noch reden.
Okay.
Ja, ist wie bei so einem Kanzlerduell, dass man bestimmte Sprechzeiten hat.
Dann gibt es auch so einen Buzzer, wenn du zu lange redest.
Genau. Kai, so heute soll es aber eigentlich um Hosting gehen. Ganz spannendes Thema. Wir sind ja eigentlich nicht so richtige DevOps und schon gar keine Administratoren. Ich glaube, wir können das doch verhältnismäßig gut und gewinnen da auch ab und zu mal Spaß dran.
Mhm.
Und trotzdem kommen wir nicht drum herum, den Leuten auch Server anzubieten, Hosting anzubieten, also unseren Kunden. Wir kommen immer wieder mit Hosting von Kunden in Kontakt, die dann eigene Geschichten mitbringen. Und da haben wir gedacht, machen wir heute mal eine Folge zu. Und es gibt ja unglaublich viele verschiedene Typen. In der Vorbereitung habe ich jetzt nochmal gemerkt, was ich alles nicht wusste mit Serverless und so weiter. Darfst du später was zu sagen? Und ja, Kai, überleg dir mal, wo wir den Einstieg machen.
Ja, ich freue mich, dass wir jetzt wieder hier so ein Hardcore-technisches Thema haben, wo wir ja in den letzten Folge immer so ein bisschen mehr auf Meta-Ebene unterwegs waren. Aber jetzt können wir mal die Ärmel richtig hochkrempeln und bis über beide Ellenbogen in die Infrastruktur absteigen. Und du sagst es ganz richtig, wir bauen Webseiten und so eine Webseite ist natürlich nur ganz, wenn sie auch irgendwo gesehen werden kann. Deswegen gehört Hosting schon zu unserem alltäglichen Geschäft. Und wenn wir heute über Hosting reden, dann sprechen wir über den Tech-Stack, mit dem wir so am meisten zu tun haben. Und das bedeutet in der Regel irgendein PHP-basiertes Backend mit dann noch Gedönse drumherum. Und du hattest im Skript, wo wir diese Folge vorbereitet haben, das unterschieden zwischen Web-Anwendung und Webseite, um so ein bisschen zu zeigen, hier, da kann man unterschiedliche Pfade gehen, was das Hosting angeht. Ich will aber direkt damit einsteigen und sagen, das ist ja nur ein Kriterium, nach dem man das unterscheiden kann. Weil letzten Endes ist ja die Frage nicht, welche Art von Webseite deployen wir, sondern was hat der Kunde bei uns bestellt? Und die meisten Kunden, die zu uns kommen, bestellen ja nicht einen Haufen Source-Dateien, sondern die bestellen eine Webseite. Und das bedeutet in aller Regel auch, dass die über eine Domain erreichbar sein sollen, SSL-Zertifikate, Backups und so. Und das schließt natürlich ganz viel bei dem Thema Hosting mit ein, um das wir uns dann zwangsweise auch kümmern müssen, auch wenn wir eigentlich nur Anwendungsentwickler sind. Und je größer dann die Kunden werden und je komplizierter die Anforderungen werden, desto komplizierter wird dann natürlich auch das Hosting. Und deswegen finde ich diese grundsätzliche Unterteilung zwischen Webanwendung und Webseite gar nicht so verkehrt als initialen Aufhänger. Und jetzt in Folge habe ich mir so 4 Stufen einer Skala mal rausgesucht, wo ich quasi von ganz einfach bis ganz schwer aufzeige, was auch so Sachen sind, die wir benutzen.
Mhm.
Aber wie gesagt, Webanwendung, Webseite ist nur eine Unterscheidung. Man könnte auch sagen, die Anzahl der Nutzer ist relevant für die Beurteilung des Hostings, also die Performance, die dahinter sein muss. Was anderes könnte sein, ist, was denn überhaupt die Technologien sind, die wir einsetzen. Also wenn man jetzt auf einmal Node-basiertes Backend hat, dann hast du auf einmal ganz andere Anforderungen an so ein Webhosting, als es ein PHP-Dingen hat. E-Mails versenden ist da so ein Thema, Backups und so weiter und so fort.
Ja, die einfachste Form von Hosting, die wir direkt vorweg schicken, wo wir wahrscheinlich gar nicht viel zu sagen können, ist ja wirklich dieses klassische Shared Hosting, was es ja schon seit Ewigkeiten gibt. Und dann hast du einen Anbieter, sei das 1&1, Strato, Hetzner, die bieten das ja alle an und dann kannst du für, ja, wahrscheinlich heute irgendwie 5 Euro im Monat, vielleicht sind es 10 Euro im Monat, aber eher günstiger, wahrscheinlich auch schon für 2,99 Euro, kann man sich eine Domain sichern, wo auch ein Webspace dabei ist, dann sind das vielleicht irgendwie 500 MB oder ein Gigabyte, eine Datenbank ist dabei und ein bisschen E-Mail. Und da kannst du deine Dateien draufschieben, vielleicht über ein FTP, kannst deine Domain verknüpfen und bist eigentlich good to go und hast eine Website am Laufen. Das ist wirklich das Einfachste und Basicste, was man irgendwie haben kann, ne?
Genau, und gleichzeitig auch total schmerzlos. Also der Hoster stellt im Prinzip alles für dich, du hast es gerade gesagt, der bietet dir per FTP so ein, im Prinzip ja ein Dateisystem an, wo du einfach deine Daten hinkopierst und um den ganzen Rest kümmert sich der Hoster. Das heißt, der hat die Domain-Administrierung, DNS-Einstellungen, SSL-Zertifikate stellt der. Der hat den App-Server konfiguriert, dass der mit den Dateien interagieren kann, die du da aufgespielt hast. Und der kümmert sich auch möglicherweise um eine Datenbank und Backups und E-Mail-Versand. Das sind natürlich alles Sachen, die man, wenn man selber machen müsste, selber machen und die kriegt man da einfach mit. Der große Nachteil ist natürlich, die Webseite kann eigentlich nur aus PHP-Dateien bestehen, die auch so kompakt sind, dass man die einfach per FTP übertragen kann. Also bei so einer klassischen WordPress-Webseite ist es so, du hast schon einen Haufen Dateien, die im Hintergrund mit den ganzen WordPress-Sachen zu tun haben. Die muss man einmal initial darüber kopieren. Das ist ein bisschen mühsam. Aber sobald das mal geschafft ist, schiebst du einfach die Neuerungen drauf, die es so gibt, also einzelne PHP-Dateien. Und es funktioniert. Das ganze System ist schon da und läuft so im laufenden Betrieb.
Ich würde fast sagen, dass der größte Nachteil vielleicht sogar die Performance ist. Weil das ja meistens nicht die neuesten Kisten sind und dann sind da mitunter hunderte Kunden drauf. Das ist ja nicht immer so ganz transparent, wie viele Leute da so drauf sind, aber sind jedenfalls sehr viele. Und das ist meistens doch performance-technisch, ja, jetzt nicht so, dass man es merkt. Also ich kann die Website aufmachen, das läuft auch erstmal zügig. Aber wenn man es dann doch nachmisst, sind die eigentlich die Shared-Hoster, also jetzt im Vergleich zu unseren Managed-Servern zum Beispiel, vielleicht halb so schnell, ne? Also doppelt so lange Ladezeiten. Und das macht natürlich hinten raus, auch für SEO zum Beispiel, aber auch für die Usability ganz einfach, macht das schon auch einen Unterschied. Deswegen ist das für eine einfache Website, für einen Einstieg sicherlich das Richtige. Aber in dem Moment, wo man ja das ernsthaft betreibt, sollte man sich auch über Performance Gedanken machen und dann darf es auch eine dickere Maschine sein.
Genau, also man kann vielleicht gerade noch steuern, welche Maschine dahinter hängt, aber alles, was dann in die Tiefe geht mit Konfiguration, dann lassen dich die Leute, also die Administratoren, komplett außen vor. Ist ja auch Sinn der Sache, dass du nichts kaputt machen kannst. Und es ist wirklich dafür gemacht, einfache Webseiten, ein paar Nutzer am Tag, die sich da eben so menschenähnlich durchklicken, mit so ein paar Sekunden Zeit zwischen den Klicks, dass was Neues geladen wird. Und sobald man da irgendwie am Anfang mit API-Zugriff, wo dann automatisiert was stattfindet oder auch nur mehr als diesen einen Prozess, nämlich den Web-Prozess, den es da gibt, dann wird es schon schwierig. Also alles, was dann reingeht Richtung noch eine Queue da laufen lassen oder irgendwas Node-basiertes, ist das eigentlich schon außen vor. Aber für den Einstieg, insbesondere wenn man so eine klassische Webseite hat, gibt es eigentlich nichts Besseres.
Da gehört ja so ein bisschen dieses Baukasten-Hosting, SaaS-Hosting, Software-as-a-Service-Hosting dazu. Das sehe ich jetzt in letzter Zeit ganz oft, dass Leute zum Beispiel bei Shopify einen Shop machen und dann kann Shopify auch direkt das Hosting übernehmen. Und das ist nochmal ein bisschen eingeschränkter als dieses Shared-Hosting, was wir gesagt haben, ist aber natürlich super speziell auf diesen Anwendungsfall, ne? Also es funktioniert natürlich perfekt dann zum Beispiel mit Shopify, gibt aber auch zig andere Baukästen, Wix.com oder sowas, bei denen man das auch machen kann. WordPress selbst bietet ja tatsächlich sogar auch so ein Hosting an. Und das ist, glaube ich, jetzt, wenn man nur einen Shopify-Shop betreibt, und dann sagt, ja, da mache ich jetzt den Einstieg und das soll erstmal laufen, ist das wahrscheinlich sogar die komfortabelste und einfachste, vielleicht sogar auch relativ günstige Variante.
Genau, man bringt im Prinzip die Sachen mit, die man selber mitbringt, also die Dateien, die zur eigenen Anwendung gehören und kann auch die nur verändern, aber an dem ganzen Setup drumherum hat man keinerlei Einfluss darauf, zum Guten wie im Schlechten.
Genau.
Und die anderen Sachen, die ich jetzt beschreibe, gehen jetzt im Prinzip davon weg, dass die Anwendung im Prinzip die gleiche ist, aber man immer mehr Autorität über den Server bekommt, wo das denn letzten Endes drauf läuft. Und wir haben schon gesagt, für einzelne Webseiten reicht das. Und das ist insbesondere deswegen gut, weil es pro Update nur wenige Dateien sind, die da verschoben werden müssen. Also bei so einer WordPress-Seite zum Beispiel habe ich eine PHP-Datei lokal bearbeitet, weil da irgendwas ist, dann schiebe ich die drauf Und das ist mein ganzes Deployment. Es passiert automatisch. Aber sobald wir mit sowas wie einer Laravel-Anwendung anfangen, müssen wir zum einen berücksichtigen, dass es sowas wie Änderungen an den NPM-Paketen gibt, an diesem großen Node-Modules-Verzeichnis oder an den Composer-Paketen, wo ich die Updates lokal auf meinem System in meiner Testumgebung mache und die Updates dann auf den Server pushe. Und das sind halt hunderte Dateien. Dieser ganze Dateibaum in diesen Dependencies ist halt riesig. Und wenn ich da anfange, das haben wir am Anfang auch mal versucht, die per FTP hin und her zu schieben, dadurch, dass das so viele Mini-Dateien sind, dauert das ewig, für jede einzelne Datei so ein FTP-Handshake aufzubauen. Selbst wenn man es in seinem schönen UI einfach nur rüberzieht, das ist so ewig langsam.
Mhm.
Plus, da kommt noch dazu, wenn die Dateien rübergeschoben sind, ist das meistens nur der erste Schritt des Spaßes. Dann gibt es noch irgendeine Post-Deploy-Skript, wo man sagt, hier mal noch Cache clearen oder Config clearen oder es muss mal noch das gemacht werden oder auch das gemacht werden. Das heißt, wir brauchen irgendeine Art von Nutzer auf dem System, der auf dem System selber irgendwelche Dinge ausführen kann, meistens sogar in der Shell direkt. Und da sind natürlich diese Hoster komplett raus. Die geben dir nur einen FTP-Zugang und das war's. Das bedeutet, sobald man mit so einer ernsthaften Anwendung anfängt, wo das Deployment mehr ist als eine Datei rüberschieben, muss man sich schon nach was anderem anschauen.
Da sind wir ja gedanklich schnell in Richtung entweder Cloud oder sowas Speziellem wie Forge. Oder vielleicht sogar ein Dedicated Server. Du darfst jetzt einen rauspicken, den wir uns schnappen.
Genau, ich sehe als nächsten Schritt sowas wie Forge. Das ist eben ein Service von Laravel, First Party. Und da kauft man sich im Prinzip für, ich glaube, das ist für uns jetzt $19 im Monat für Unlimited Server und Projekte, so eine Art Dashboard ein, sage ich mal ganz abstrakt. Und dort hängt man seinen eigenen Cloud-Server ein, zum Beispiel so ein Hetzner Cloud-Server oder man kann auch so einen AWS-Server einigen, da gibt es so zig verschiedene Anbieter und dann provisioniert dieses Forge-Dashboard, nenne ich es mal, diesen Server für mich. Das muss ich also nicht selber machen, es gibt ein automatisches Skript und dieser Server wird dann eingebunden. Und was Forge dann macht, ist im Prinzip so eine Meta-Ebene da draufsetzen, die konfigurieren für dich diesen Server, Webserver, App-Server, so wie es sein muss. Sicherheitseinstellungen, Updates und so weiter und verknüpfen es aber auch mit einem Git-Repository zum Beispiel, sodass bei einem neuen Commit auf dieses Repository das gepullt wird und auf den Server deployed. Das bedeutet, im Endeffekt haben wir unseren eigenen Cloud-Server, wo wir selber auch Rootrechte haben. Das wurde aber von Forge so provisioniert, dass er unseren Anforderungen entspricht. Und wir haben im Prinzip einen eigenen Cloud-Server, auf dem es läuft und dass wir uns mit der Administration kümmern müssen.
Was würdest du sagen, ist das für einen Laien, na, Laien ist wahrscheinlich schlecht, also jemand, der eine Laravel-Anwendung provisionieren oder veröffentlichen will, der ist ja jetzt nicht Laie in dem Sinne, aber jemanden, der das noch nicht so oft gemacht hat, bekommt er das hin? Ist das easy? Ist das anfängerfreundlich? Oder gibt es da andere Varianten, die noch einfacher sind?
Es ist natürlich immer so ein Trade-off. Also diese Variante ist insbesondere relativ günstig, weil man eben, diese $19 für ein Projekt ist natürlich viel. Es gibt noch so eine Abstufung, dass man weniger zahlt. Aber für uns, wir haben jetzt diesen $19-Tier und damit können wir beliebig viele Projekte da drauf bauen. Das heißt, wenn wir 10 Projekte darüber laufen lassen, plus natürlich für jedes Projekt einen eigenen Cloud-Server, aber dann verteilen sich so ein bisschen die Kosten. Aber insgesamt, als es damals vor allem noch diese günstigen Hetzner-Server gab für ein paar Euro im Monat, war das wirklich eine günstige Lösung. Und ja, im Prinzip, was die Einfachheit angeht, man kann es sich einfach machen, weil es schon so designt ist, dass dieses Forge-Administrationstool alles für einen abnimmt, was man so machen muss. Also man muss da selten auf den Server direkt selber drauf.
Mhm.
Die Verknüpfung ist auch relativ einfach. Natürlich jetzt nichts für Leute, die sich überhaupt nicht damit auskennen, aber die deployen natürlich auch keine Laravel-App. Aber es geht schon ganz gut, wenn man ein Anwendungsentwickler ist und sich so ganz rudimentär auskennt, dann kommt man damit schon sehr gut zurecht.
Wir haben da ja mal eine eigene Folge tatsächlich auch zugemacht. Oder haben wir das in der Laravel-Folge mit drin? Jedenfalls haben wir schon über Forge auch mal gesprochen. Kann man sicherlich nachhören oder auf unserer Website finden. Und der Riesenvorteil ist natürlich da, dass man eigentlich einen Cloud-Server, den man aufwendig administrieren müsste, da nimmt Forge einem eben schon viel ab. Und man hat aber die Vorteile von einem Cloud-Server, nämlich zum Beispiel, dass man da einfach einen anderen Server hinterhängen kann. Das ist ja im Prinzip so ein Wegwerf-Server, wenn man so will. Und ich kann jetzt einfach den nächst stärkeren Server nehmen, dahinter packen, wenn ich mehr Performance in der Anwendung brauche, was wir in der Vergangenheit auch schon mehrfach gemacht haben. Dann auch einfach ausprobiert haben, so reicht die Performance, haben dann gebenchmarkt, wie schnell ist der neue Server gegen den alten. Und das ist natürlich super komfortabel. Das ist natürlich mit einer anderen Plattform nicht so ohne weiteres möglich, dass man mal eben so switcht.
Genau. Und dadurch, dass wir den Server da bestellt haben und eingehängt haben, haben wir nach wie vor Root-Zugriff über diesen Server. Das heißt, wenn wir wollen, können wir uns auch selber auf den Server per SSH einhalten, auf dem dann tatsächlich die ganze Anwendung läuft und selber irgendwas machen, wenn irgendwas ansteht. Mhm. Über dieses UI kann man auch weitere Prozesse hinzufügen, wie so eine Schedule oder eine Queue oder sonst irgendwelche Dinge. Das geht da also ganz angenehm und idiotensicher, würde ich fast sagen. Die Downside davon ist natürlich wieder, wie man das immer hat, so zwei Seiten von der Medaille. Dieses meiste geht nur über das UI. Das bedeutet, wenn ich einen Scheduler einrichten möchte, dann habe ich mein Projekt irgendwo im Repository liegen und muss dann aber immer noch diesen Übertrag machen, dass ich händisch da reingehe. Gibt auch APIs und so, aber es ist halt ein hauptsächlich manueller Prozess, wo ich dann einen Scheduler konfiguriere oder eine Queue konfiguriere. Und ich habe nicht so auf einen Blick alles, was mit dem Projekt zusammenhängt, gesehen. Und da gehört zum Beispiel auch zu, dass standardmäßig dieses Post-Deploy-Skript, wo also nachdem die aktuellen Daten per Git dahin transportiert wurden, wo man dann eine Datenbankmigration macht oder Caches macht oder irgendwelche Scheduler neu startet oder sonst irgendwas, das ist standardmäßig als so ein Skript-Input in dem Forge-UI drin. Und man hat wieder diesen Übertrag von, oh, hier im Merge-Request im Git habe ich irgendein neues Command hinzugefügt. Dann muss jemand dran denken, händisch das in Forge in die UI zu überschreiben. Mhm. Und da ist schon gleich der erste Tipp, den ich da mitgeben kann. Auf jeden Fall so ein Deploy-Skript, das ist so ein ganz einfaches Shell-Skript, auch mit im Repository verwalten und dann im Forge-UI im Prinzip nichts selber als Post-Deploy machen, sondern nur dieses Skript aufrufen. Dann hat man zumindest da schon mal den Vorteil, dass man sagt, dieses Post-Skript hat man auch im Repository und kann darauf reagieren, wenn man irgendwelche neuen Sachen hinzufügt oder so.
Das ist natürlich jetzt schon relativ Laravel-spezifisch und funktioniert für andere Anwendungen wahrscheinlich nicht so gut, wobei ich mir relativ sicher bin, dass es für andere Frameworks da auch dann Lösungen gibt.
Mhm, genau. Die Idee, die da so ein bisschen hinterhängt, ist, man stellt schon den eigenen Server, aber es gibt irgendein übergeordnetes System, das diese ganze DevOps-Arbeit für einen abnimmt, in die man vielleicht selber nicht so drin ist.
Mhm, genau. Wir hängen da ganz gerne dazu noch so ein Object Storage. Hat jetzt ja so ein bisschen indirekt was mit Hosting zu tun, aber vielleicht machen wir da eine kurze Tangente. Das heißt, da legen wir so größere Dateien ab, ne?
Genau, das ist nämlich ein entscheidender Punkt bei diesem Konzept, dass meiner Meinung nach diese Anwendungsserver Wegwerfware sein sollten. Das bedeutet, im Zweifel kann ich ohne Probleme den alten Server abkapseln, wegwerfen. Der kann von mir aus in Luft aufgehen, in der Hetzer-Zentrale. Und ich kann in wenigen Klicks einen anderen Server da dranhängen, neu deployen und das funktioniert. Und das bedeutet natürlich ganz entscheidend, dass da nichts auf dem Server selber sein darf, was persistiert wird, idealerweise. Und dann geht nämlich schon die erste Frage los, wo wird denn eigentlich die Datenbank gespeichert? Forge bietet an, das auf demselben Server direkt mit zu installieren. Das ist dann schon schwierig. Mails versenden ist auch so ein Thema. Vor allem die Hetzner-Server, wenn man die einfach so bestellt, können die selber keine Mails verschicken. Da ist der Port blockiert. Da muss man also auch schon gucken, wer versendet eigentlich meine Mails. Und Dateien speichern, was du gesagt hast, auf dem Server selber mit meiner Wegwerf-Idee im Hintergrund auch schwierig. Weil sobald ich da irgendwas drauf schreibe, was ich sonst nirgendwo anders habe, wird es natürlich schwierig. Und Hetzner bietet da eben mit dem Object Storage so einen S3-kompatiblen Object Storage einfach an. Und das zum Beispiel, da gibt es schon 3 Treiber für bei Laravel, kann man dann gut nutzen, um da Sachen hinzuschicken.
Das ist eigentlich ganz geil. Das ist ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein FTP, nur dass es, glaube ich, keiner ist. Und das Praktische ist aber, dass du für jede Datei, die du da hinschiebst, auch direkt eine URL bekommst. Ne? Das heißt, du kannst sie auch im Internet abrufen. Zumindest habe ich das so verstanden.
Ja, wenn man es möchte, genau. Also man kann es sich schon vorstellen wie FTP. Es ist nur ein bisschen anderes Protokoll. Aber in der Theorie funktioniert es genauso.
Mhm. Aber du willst ja im Zweifel zum Beispiel ein Bild, was du da hingelegt hast, auch direkt auf der Website einbinden, ohne das jetzt irgendwie erst über das Backend zu schleifen. Und dann könnte man es, glaube ich, direkt einbinden, oder? Liege ich da falsch?
Ja, genau. Also es gibt so Public und Private. Da haben sie so fancy Begriff für. Buckets, genau.
Mhm.
Buckets sind so im Prinzip Ordner, die bestimmten Themen gehören und man kann Public oder Private Buckets haben und bei Public Buckets stimme ich dir zu, wenn es irgendwelche öffentlichen Daten gibt, macht es natürlich total Sinn, die direkt einzubinden. Wenn es private Sachen sind, so wie Rechnungen oder Uploads vom Kunden, willst du die natürlich nicht einfach public im Internet haben, sondern nur diejenigen Nutzer zur Verfügung stellen, der auch Zugriff drauf hat. Dann musst du da deinen Anwendungsserver als Proxy benutzen und Berechtigungen checken und weiß ich nicht was.
Okay. Ja, cool. Jetzt bist du schon so ein bisschen zu Cloud-Servern abgebogen mit Forge. Ich glaube, Cloud-Server ist ja so ein bisschen das, ja, ist es das Komplizierteste und Aufwendige, was man haben kann. Mir fallen noch ein paar einfache Lösungen ein, aber vielleicht machen wir das Thema da gerade nochmal rund, wenn das in dein Skript passt. Wenn wir so uns AWS zum Beispiel angucken, jetzt wahrscheinlich neben Azure so die bekanntesten Cloud-Lösungen. Was hältst du davon? Wir nutzen es ja im Moment, soweit ich weiß nicht.
Also Cloud ist natürlich so ein Kampfbegriff und bedeutet ja letzten Endes, du selber hast den Server nicht im Keller stehen. Mhm. Und ehrlicherweise sind ja alle unsere Server irgendwelche Cloud-Server, weil wir da selber keine Kontrolle drüber haben. Und ich glaube, was Cloud eigentlich beschreibt, ist, dass du irgendwo anders Rechenkapazität einkaufst und je nach Modell hast du dann mehr oder weniger Zugriff auf das Ding, was dahinter liegt. Du hast am Anfang gesagt, Serverless, ne? Das ist ja im Prinzip das Konzept von, bei JavaScript ist das recht verbreitet, du hast einzelne JavaScript-Dateien, die in sich im Prinzip eine Methode darstellen, die schickst du auf so einen Serverless-Server. Und die werden dann durch Magie im Hintergrund so angebunden, als wäre da ein Webserver hinter, der Anfragen entgegennimmt, der dein Skript aufruft, aber im Prinzip für jedes Skript individuell. Und das ist natürlich auch, es gibt so eine schöne Analogie, Serverless ist ohne Server im gleichen Sinne, wie ein Steak tierfrei ist, weil da natürlich schon irgendwo ein Server im Hintergrund läuft, aber man sieht es halt nicht. Ja. Und das ist immer die spannende Frage, wie viel abstrahierst du das, was da im Hintergrund passiert? Es läuft immer irgendwo eine Maschine, wo das Ding drauf funktioniert. Die Frage ist, wie viel Kontrolle musst oder möchtest du darüber haben?
Also für mich ist tatsächlich Cloud, wenn ich an Cloud denke, das Wichtigste, dass ich denke, die Sachen sind skalierbar. Also ich kann mir einen kleinen Server holen und wenn ich am nächsten Tag mehr Performance, mehr Kerne, mehr Speicher brauche, dann kann ich das quasi dynamisch dazu konfigurieren. Das ist so ein bisschen das, wo ich denke, das hat Cloud und Cloud-Hosting so ein bisschen revolutioniert. Für mich war es von Anfang an eigentlich overhyped. Also ich kenne die wenigsten Projekte, die wirklich Cloud brauchen. Ich weiß noch damals, als ich, ja, will ich jetzt einen Kunden sagen, wahrscheinlich nicht, bei einem Heizungshersteller tätig war. Da haben wir zum Beispiel auch das Ganze so riesig auf Azure aufgezogen und so. Und ich bin mir relativ sicher, dass für 99,9% der Projekte da draußen auch ein vernünftiger, performanter Managed Server oder lass es auch einen dedizierten Server sein, dass der aber absolut ausreicht und sowieso kein Mensch rumskaliert und am Ende Cloud auch sehr, sehr teuer ist. Ne? Also das haben wir dann gemerkt da mit Azure, aber auch AWS ist auch wirklich teuer in dem Moment, wo man auch mal ein bisschen Leistung abruft.
Ja, man kann halt nie sagen, so das ist jetzt die perfekte Lösung, weil jedes Projekt unterschiedlich ist und unterschiedliche Anforderungen hat. Also ich bin mit diesem Forge-Setup insgesamt schon sehr zufrieden. Das ist recht einfach, man hat trotzdem viel Kontrolle, entspricht halbwegs unseren Anforderungen, die wir so haben an CI/CD. Und aber nicht alles. Und das ist nämlich schon das nächste Ding. Die Anwendung, die auf so einem Forge-provisionierten Server läuft, die läuft direkt auf dem Server. Und das bedeutet, es gibt immer diese Unwahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt mein Projekt umbaue auf PHP 8.5 und auf dem Cloud-Server, der von Forge provisioniert ist, aber noch 8.4 läuft, weil ich im UI vergessen habe, das Häkchen umzustellen, dann wird es erst dann crashen, wenn es tatsächlich deployed ist und irgendjemand mal auf die Webseite klickt. Weil eben das so bare-metal-mäßig der Code direkt da drauf liegt und es nicht noch irgendein Container gibt. Und es gibt immer so diese Asynchronität zwischen, was mein Projekt erwartet, wie der Server aussieht, auch mit PHP-Erweiterungen und vielleicht sonstigen Tools, und was da vielleicht drauf ist auf diesem Forge-Server. Und das ist auch so ein Ding, was man berücksichtigen muss. Wie sicher muss meine Anwendung gegen Ausfälle sein? Das bedingt dann auch, was dahinter hängt. Und das ist gesagt, Cloud-Server skalieren. Das heißt, wenn mal wirklich ein Server abraucht aus Gründen, kann ich mit einer Cloud-Lösung einen zweiten dranhängen, der dann die Last abnimmt. Oder ich habe einen Load-Balancer dazwischen oder irgendwie solche Späße. Also es gibt so viele Stellschrauben, dass man wirklich sagen muss, okay, was sind denn eigentlich die Anforderungen, die die Anwendung hat? Und dann geht man so einen Entscheidungsbaum durch und kommt am Ende zu einer Lösung, statt zu sagen, boah, Forge ist das Beste oder Cloud ist immer das Beste, so wie es bei dem war, wo ihr anscheinend gesagt habt, wir nehmen immer Cloud, unabhängig davon, was die Anforderungen sind. Und dann ist es vielleicht nicht ganz das Richtige, was dazu passt.
Ja, die Anforderungen hören sich schon sehr passend dann für Cloud ja oft an. Also viele Kunden wollen Ausfallsicherheit haben, viele Kunden wissen noch nicht genau, wie viele Kunden oder Besucher hinterher auf so einer Website oder auf einer Webanwendung drauf sind und dann sagt man, ah, dann ist es praktisch, wenn ich skalieren kann, Cloud ist sehr dynamisch und so. Aber man kauft sich natürlich auch sehr, sehr viele Probleme, ja, Problem ist jetzt vielleicht falsch, aber man kauft sich einen großen Aufwand ein. Ne? Und wenn man dann einen Managed-Server sich zum Beispiel hinstellt, der auch erstmal von jemand anders administriert wird, den man theoretisch auch updaten kann, jetzt nicht innerhalb von 10 Sekunden, aber vielleicht innerhalb von 2 Tagen, so, dann ist das oft auch eine richtig gute Lösung. Und ja, also so rein auf dem Papier und von den Anforderungen ist Cloud oft das Richtige. In der Praxis, finde ich, ist es selten das Richtige.
Ja, diese Skalierbarkeit, also auch da wieder, es kommt natürlich ganz drauf an, was das Projekt ist. Aber bei den Projekten, in denen wir uns rumtreiben, und das sind schon wirklich große Anwendungen mit vielen hunderten Zugriffen pro Sekunde mitunter, per API und sonst irgendwas. Wenn es ein Bottleneck gibt, ist es meistens die Datenbank, wegen irgendwelcher langsamen Queries, irgendwelcher komplizierten Operationen. Und bis du eine Datenbank so gebaut hast, dass die wiederum auch skaliert, das ist dann wirklich schon eine ganz andere Nummer, die in tausende Euro pro Monat reinfließt. Da kannst du so viele App-Server und Load-Balancer davor schalten, wie du möchtest. Die sind meistens gar nicht das Problem. Also ein einzelner, selbst der allerschwächste Hetzner-Server kann schon Requests verarbeiten, wo aber Queries im Hintergrund laufen, wo eine einzelne Datenbank sehr ins Schwitzen kommt. Deswegen kann man gar nicht so leicht sagen, mehr App-Server, die meine PHP-Anwendung bereitstellen, bedeutet automatisch Skalierbarkeit bis ins Unendliche, weil meistens ist dann halt die Datenbank, die dann streikt.
Die dann schwierig ist zu synchronisieren, ne? Genau.
Das auch, genau.
Jetzt hast du eben schon Container angesprochen und das ist ja so im Enterprise-Bereich, würde ich mal sagen, so die Variante, die uns eigentlich ganz gut gefällt. Ich denke jetzt an ein Projekt, wo wir ein großes Frontend gebaut haben. Und da haben wir dem Kunden, der seine eigene Infrastruktur hatte, sein eigenes Hosting, ich glaube in dem Fall ist wahrscheinlich sogar Windows-Server, und dem haben wir einfach ein Docker-Image gegeben und haben gesagt, hier, mach damit, was du willst, müsste eigentlich laufen. Sag dazu gerne nochmal was.
Genau, das ist, streift das, was ich am Anfang gesagt habe. Was ist denn eigentlich das Produkt, was wir verkaufen oder dem Kunden anbieten? Und in den meisten Fällen, ich würde sagen 90%, ist es halt eine Webseite, die irgendwo läuft und mit der er interagieren kann. Es kann aber auch das Szenario geben, dass wir eine Anwendung bauen, die nur für die interne Verwendung vorgesehen ist, wo wir gar nicht drankommen wegen privater Netz oder was. Und dann ist das Produkt, was wir herstellen, eben eine Anwendung, die in sich läuft, unabhängig davon, wo sie deployed wird. Und ich glaube, ab einer gewissen Größe kommt man an Docker einfach nicht mehr vorbei. Das ist also eine Möglichkeit, nochmal um das ganz kurz zu skizzieren, dass man so eine Art virtuelle Maschine vorab baut, in der die Anwendung schon drin ist, in der auch schon alles installiert ist, was diese Anwendung braucht, die richtige PHP-Version mit Erweiterungen und konfiguriert und schlag mich tot. Und dieses fertige Paket wird irgendwo eingehängt und kann dann über bestimmte Ports angesteuert werden, so wie so eine Webseite. Das bedeutet, ich habe null Beziehungen zu dem System, wo das nachher läuft. Und ich habe eben Container oder mehrere Container, die ich vorab schon testen kann, wo ich machen kann, was ich will, wo ich Ende-zu-Ende-Tests laufen lassen kann. Und ich kann mir sicher sein, dasselbe Ding, was ich jetzt hier baue, das wird auch nachher irgendwo laufen. Und ich habe nicht mehr das Szenario, was ich gerade geschildert habe, ich entwickle gegen 8.4 in meinem Code, aber auf dem Server läuft 8.5. Plus noch eben, wenn man dann in so Größen ist, dass man eben auch, Stichwort Kubernetes oder Docker Swarm, eben das Projekt aus mehreren Containern zusammenbauen kann, dass man sagt, wir haben einen Container, der kümmert sich nur um die Webanfragen, dann haben wir einen Container, der kümmert sich um die Queue oder vielleicht 5 Container, die kümmern sich um die Queue und kann dann so zusammenstöpseln, aus welchen einzelnen Bauteilen meine Anwendung eigentlich besteht.
Da sind wir dann aber schnell in einem Bereich, wo man wirklich Administratoren, DevOps mit dabei hat, die das Ganze auch supporten. Ne?
Genau. Also unser liebstes Vorgehen an der Stelle ist, dass wir im Prinzip, unsere Abgabe ist, ein Docker-Images oder mehrere Docker-Images zusammen mit so einem Compose-File. Jetzt in dem Fall, wir benutzen Docker Swarm. Ich weiß, das ist ein bisschen verrufen, aber für uns funktioniert super. Und sagen dann hier, im Prinzip, das sind die Container und hier ist eine Anleitung, wie die aufgestellt werden müssen, welche Ports die haben, wie viele es von was gibt und so weiter. Und da kann man auch schon sowas wie Continuous Integration einbauen. Das bedeutet, wenn ein Container läuft und es einen neuen Container kommt, wird der neue erst gestartet und geprüft und erst wenn der funktioniert, wird der alte runtergenommen, sodass wirklich ohne Downtime, wie man so schön sagt, das ausgetauscht wird. Und das Schöne daran ist eben, wir können uns in dem herumtreiben, womit wir uns auskennen und dass wir vorab auch gut testen können und sagen, hier haben wir getestet, Ende-zu-Ende-Tests gemacht, das ganze Setup funktioniert. Und du, lieber Kunde, kannst dich jetzt mal damit beschäftigen, wo das läuft, wie das läuft. Und da, genau, arbeiten wir am liebsten mit Leuten zusammen, die sagen, hey, wir sind so ein großes Team, wir haben unsere DevOps-Leute, gibt uns die Container und sag Bescheid, wenn die fertig sind und wir deployen die dann irgendwo. Mhm.
Da haben ja Firmen dann tatsächlich auch Server vor Ort stehen, so on-premise-mäßig Server. Also dass die wirklich, ja, in, ich weiß nicht, ob die ein eigenes Rechenzentrum haben, das wäre wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Aber die haben wirklich Rechner vor Ort stehen, irgendwie ein Rack, ist halt ein Server drin. Und darauf werden die Sachen installiert. Ne? Kann man hier, wenn wir schon mal das Thema Hosting haben, natürlich auch gerne mit nochmal reinnehmen, dass es sowas auch gibt. Und ich erinnere mich an die Firma, wo ich Ausbildung gemacht habe. Da hatten wir, glaube ich, bestimmt 15 Server, die tatsächlich dann aber in Rechenzentren gemietet waren. Da hatte man dann wirklich so ein, ja, so ein Cage, also konnte man wirklich so aufmachen, konnte man reingehen und konnte seinen Server wirklich auch anfassen und den haben wir da gemietet. Ja, mit allen Downsides, die das so hat. Also empfehlen kann ich das nicht, weil das Ding wird natürlich nicht automatisch geupdatet. Wenn irgendwas daran abraucht, dann musst du wirklich zum Rechenzentrum fahren, da kümmert sich keiner drum. Aber grundsätzlich gibt es sowas natürlich. Ich glaube, Co-Location heißt das dann. Und also für die ganz hartgesottenen da draußen, die da richtig Bock drauf haben, das würde grundsätzlich auch gehen. Oder wenn man jetzt irgendwie in, wie heißt das da, Nürnberg oder Falkenstein bei Hetzner nebenan wohnt, ich weiß gar nicht, ob die sowas anbieten, wahrscheinlich eher nicht, könnte man sowas natürlich auch machen. Ne?
Ja, die spannende Frage bei diesem ganzen Hosting-Thema ist ja, dass so eine Web-Anwendung zwar einerseits aus dem eigentlichen Code besteht, die es braucht, damit das Ganze läuft, aber noch so vielen Sachen drumherum, die aus dem Code gar nicht ersichtlich sind. Sowas wie, wir haben es gerade schon gesagt, Datenbanken. Und dazu zählt ja nicht nur, dass so eine Datenbank erstmal aufgestellt werden muss, dass die laufen muss, dass die halbwegs performant sein muss, sondern auch, dass die ausfallsicher sein muss im Sinne von, es muss Backups geben. Was ist, wenn die Maschine, auf der die Datenbank installiert ist, einen Hardwareversagen hat, eine Festplatte geht kaputt, weil jemand mit einem Zahnstocher reingestochen hat, muss irgendwie sichergestellt werden, dass dadurch nicht die komplette Basis des Unternehmens tot ist, sondern dass es irgendwelche Updates geben muss. Und nicht nur, es muss Updates geben, sondern es muss auch regelmäßig sichergestellt werden, dass diese Updates auch funktionieren. Nicht, dass man 10 Jahre lang fleißig Updates gemacht hat, um danach festzustellen, dass es im Prinzip nur leere Dateien geschrieben hat, während ein Syntaxfehler oder sowas. Gleiches gilt für die Dateien. Ne? Wenn ich irgendwo Dateien hinlege und da meine Firma drauf aufbaue, muss ich sicherstellen, dass die nicht durch ein Hardwareversagen oder irgendwo fackelt so ein Rechenzentrum ab, dass das gelöst wird. Und wenn man sich das einkauft irgendwo, wofür man meistens den Preis bezahlt, sind eben genau diese Sachen. Wenn ich bei Hetzner so ein Bucket bestelle oder bei AWS so eine Datenbank, kann ich da relativ sicher sein, dass da nicht eine physische Datenbank dahinter liegt, sondern dass das gespiegelt wird auf mehrere Systeme, die in unterschiedlichen Rechenzentren sitzen und sowas. Und diese ganze Redundanz, da muss ich nicht drum kümmern, während je mehr ich davon selber mache, desto mehr Verantwortung habe ich dafür. SSL-Zertifikate erneuern, alles so Kleinigkeiten, DNS-Einträge warten, Mails versenden, alles diese Kleinigkeiten, wo man als Anwendungsentwickler reingedrückt wird, weil der Kunde sagt, na, aber ich will es halt ein fertiges Produkt. Aber was jedes einzelne davon im Prinzip Fachbereiche für sich sind.
Die ganzen Probleme, die du beschrieben hast, hast du natürlich auch, wenn du nicht nur das als Co-Location machst, sondern wenn du einfach auch einen Dedicated Server dir mietest. Ne? Also du kannst jetzt zum Beispiel bei Hetzner hingehen. Ich sage jetzt oft Hetzner, weil wir da viele Server haben. Und kannst dann sagen, ich will jetzt wirklich einen ganzen Server mieten. Und dann hast du wirklich einen Server, der irgendwo im Schrank steht, den du jetzt aber nicht anstöpseln musst, sondern das macht alles Hetzner für dich. Aber du fängst im Prinzip ab Betriebssystem, würde ich mal sagen, an. Ich weiß gar nicht, ob man die Betriebssysteme wechseln kann. Ich meine, dass man jetzt bei Hetzner zum Beispiel, da kannst du dann wählen, ich will ein Debian drauf haben oder sowas. Und dann kriegst du das und kannst ab da eigentlich mit Root-Rechten wirklich loslegen und alles auf diesem Server machen bis zum Neustart runter. Und dann hast du aber eben auch diese ganzen Nachteile, die du gesagt hast. Das heißt, du musst dich wirklich um alles selbst kümmern, ob jetzt SSL-Zertifikate erneuert werden und so weiter und so fort. Das geht alles, aber ist eben ein eigener Fachbereich für sich. Also es gibt nicht umsonst Systemintegratoren. Ja, für uns ist es nicht das Richtige, ne?
Genau. Und man kann natürlich schon auch jetzt im Zeitalter von KI sich da irgendwas zusammenstöpseln lassen, was schon funktioniert für Webseiten von kleinen Kunden, wo es dann nicht so dramatisch ist, wenn mal der Datensatz von heute verloren geht oder die Webseite für 4 Stunden ausfällt, weil man irgendein Skript verkackt hat oder sowas. Dann ist das natürlich, kann man alles selber bauen, das ist kein Problem. Aber je mehr das dann skaliert, je größer die Anforderungen sind an Ausfallsicherheit und sowas, da muss man sich dann sehr genau überlegen, ob wir als Anwendungsentwickler auch noch die ganze Last der DevOps tragen wollen. Weil das ist ja eigentlich ein Vollzeitjob, sich darum zu kümmern. Ist der Server richtig konfiguriert? Firewall, nutzeraktiv, Sicherheitsupdates, geschedulte Neustarts und so weiter. Da steckt so viel dahinter.
Ja, da hast du jetzt einen Punkt aufgemacht, Kai, den ich auch gerne ansprechen wollte heute. Und zwar Dedicated Server, also ein eigener Server, kann auch ein Cloud-Server sein theoretisch, der aber über AI administriert ist. Und du hast das gerade so im Nebensatz gesagt. Ich halte das für ein Szenario, was uns in Zukunft wahrscheinlich immer wieder begegnen wird und vielleicht für gewisse Anwendungsfälle auch das Richtige ist. Also das fühlt sich natürlich für uns jetzt total merkwürdig an, weil du, wenn du einer AI kompletten Zugriff auf so einen Server gibst, also inklusive ContAP und ja eigentlich allem, was da passieren kann, das fühlt sich natürlich total merkwürdig an. Aber ich glaube, dass du mit AI heute schon wahnsinnig gut diese Administration machen könntest und zum Beispiel sagen kannst, hier, bau mir mal ein Deploy-Skript oder guck mir mal zu, dass sie im SSL-Zertifikat aktuell bleiben. Und ich glaube, dass das heute sehr gut schon funktionieren würde und dass es ja vielleicht in Zukunft sogar eine Methode der Wahl sein kann.
Wir haben es tatsächlich schon selber ausprobiert. Wir betreiben natürlich auch nicht kundenorientierte Server, wo wir irgendwelche administrativen Sachen für uns organisieren, einen eigenen GitLab-Runner laufen lassen oder solche Späße. Und den haben wir tatsächlich mit KI erstellt. Aber auch nicht, die KI macht irgendwas auf dem Server, sondern wir haben das über Ansible gelöst. Das ist so eine Art Skriptsprache, die ich auch wieder im Git verwalten kann und die beschreibt, wie der Server aussehen soll. Da steht dann also hier, installiere bitte diese APK-Pakete und dann kann ich das laufen lassen und der geht dann Schritt für Schritt diese Anleitung durch, schaut nach, was ist schon gemacht, was ist anders gemacht und ändert das dann. Das heißt, ich habe im Code eine Nachvollziehbarkeit, wie der Endzustand aussehen soll. Anderes Wort dafür ist Terraform. Mhm. War ein bisschen komplizierter, deswegen haben wir Ansible genommen. Aber so funktioniert das schon ganz okay. Und so kriegt man auch schon ein Ergebnis dahin. Zumal, wenn man es sauber macht, der Server ja wirklich nur eigentlich ein stumpfer Server ist, auf dem Docker installiert ist. Und alles, was da anwendungstechnisch drauf ist, läuft dann als separate Docker-Container. Da haben wir noch so ein, wie heißt es, Terrafic, glaube ich, oder Terrafic-Container. Das ist so ein Webserver, meine ich, also was wie Nginx oder Apache. Und der kann zum Beispiel automatisch anhand von anderen Docker-Containern, die im Netzwerk laufen und bestimmten Tags automatisch SSL-Zertifikate vergeben und solche Späße. Also da ist so ein Let's Encrypt mit eingebaut. Das bedeutet, das geht auch schon relativ einfach. Und dieser eigentliche Server, den man administrieren muss, da muss man dann wirklich vielleicht nur mal die nötigsten Packages installieren, Sicherheitsupdates installieren, eine Firewall einstellen, einen Nutzer anlegen und sonst mehr nicht. Und diese Linux-basierten Betriebssysteme tatsächlich, die sind schon wirklich so ausgelegt, dass die auch autonom fahren können. Also es gibt da so ein Feature, das heißt irgendwie automatische Sicherheitsupdates oder sowas. Das ist also wirklich ein Tool, das dafür da ist, dass die ganze Zeit läuft, checkt, wann Updates da sind und die installiert, so eine Sicherheitsupdates, während der Betrieb läuft. Also man muss da gar nicht großartig hinterher sein und schauen, dass da regelmäßige Updates drauf sind. Wenn man einmal die Firewall konfiguriert hat, ist das auch gut und sowas. Aber auch das, was ich jetzt schon gesagt habe, das sind halt erstmal Sachen, die man wissen muss. Und auch da gibt es wahrscheinlich noch Fallstricke, auf die dann KI nicht kommt. Und genau die gleichen Einschränkungen, die wir gesagt haben, wenn wir mit KI unsere Anwendungen machen lassen, ist natürlich noch wichtiger, wenn ich mit KI den Server machen lasse. Weil wenn ich lokal mit KI meine Anwendung manipuliere, dann habe ich im Zweifel trotzdem immer noch einen Merge-Request und eine Pipeline und ein Deployment dazwischen, sodass das nicht alles live geht. Aber wenn ich dann wirklich, so wie du es beschrieben hast, die KI auf den Server drauf lasse mit SSH-Keys und alles und die da direkt was macht, dann sehe ich schon die Zeile, wo steht, upsie, da habe ich ein Skript ausgeführt, ohne nachzudenken, jetzt habe ich die Live-Datenbank zerschossen. Also da wäre ich schon sehr vorsichtig, wenn man das so macht und wirklich trennen zwischen, ich habe einen isolierten Bereich, wo ich vielleicht mit Hilfe von Ansible oder sowas den Server provisioniere, den kann ich auch reviewen lassen von Leuten, die sich vielleicht auskennen. Und der Betrieb läuft dann aber wirklich isoliert, ohne dass da KI mit interagieren kann. Und das ist, glaube ich, schon wirklich was, wo man auch für kleine Webseiten ganz gute Ergebnisse bekommen kann.
Ja, das Schöne an diesen Unix-basierten Systemen ist ja, dass die dateibasiert sind. Das heißt, alle Konfigurationen, die es irgendwie in einem Linux gibt, die sind immer in irgendwelchen Dateien drin. Und das ist natürlich ein Traum für KI, die dann diese Dateien bearbeiten kann, anders als auf einem Windows. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich mich nicht so gut auskenne. Aber da klickt man ja doch nochmal in so einer Registry rum oder so. Und das ist eben so ein bisschen anders strukturiert. Und deswegen kann gerade Unix, glaube ich, von AI, würde ich mal vermuten, ganz gut administriert werden mit allen Downsides, die du so hast. Ne? Weil das merkt man halt immer wieder. KI macht genau das, was man ihr sagt.
Ja.
Und weiß eigentlich ziemlich viel, aber muss es auch aus ihr rauskitzeln. Und wenn du dir sagst, mach mal ein SSL-Zertifikat, dann macht ihr das vielleicht. Sorgt aber nicht dafür, dass es nicht abläuft. Und wenn der KI dann sagst, ja, guck auch mal zu, dass das nicht abläuft, dann macht ihr das perfekt. Ja, aber in dem Moment, wo du das gar nicht auf dem Schirm hast, läuft es halt ab und du stehst dann da mit offenen Haaren.
Genau, und das einmalige Provisionieren ist natürlich eine Sache, dann steht der Server da erstmal. Aber was natürlich viel mehr dazu kommt, ist auch kontinuierlich im Blick zu haben, Monitoring zu machen, schauen, wann die Datenbank vollläuft vielleicht oder wann das Filesystem vollläuft oder irgendwelche Updates doch mal anstehen, wo ein Update gemacht werden. Da ist die KI ja nicht kontinuierlich dabei und schaut sich das jede Sekunde an, sondern man gibt der einmal einen Prompt, mach das jetzt und dann ist es für jetzt gerade in der Sekunde vielleicht auch gut. Aber zu dem Serverbetrieb gehört ja eben auch das Betreiben und nicht nur das einmalige Aufsetzen.
Total.
Und kann man auch alles mit KI machen, haben wir auch. Da so ein Prometheus und Grafana im Hintergrund laufen, der die Serversets überwacht und sowas. Aber auch das muss man halt auch alles erstmal machen und das gehört mit dazu.
Ja. Kai, wir haben über mein Lieblings-Hosting-Modell noch nicht gesprochen. Kannst du erraten, was es ist?
Naja, also Docker habe ich ja jetzt schon abgebügelt und das ist ja selbstverständlich das beste System, deswegen weiß ich nicht, was du jetzt noch bringen kannst.
Ja, ich finde natürlich Docker irgendwo auch aufwendig, weil da natürlich schon Zwischenschritte notwendig sind, du musst ein Deployment machen und so. Ich meine jetzt eher so von diesem klassischen Hosting und da ist wirklich meine absolute präferierte Variante und das machen wir seit 15 Jahren, wirklich einfach Managed Server. Habe ich hier jetzt schon häufiger gesagt, aber sind wir noch nicht konkret drauf eingegangen. Managed Server heißt einfach, du mietest einen eigenen Server, also eigenes Metall und sorgst dich aber um Betriebssysteme-Updates, um PHP-Updates und so weiter eigentlich nicht, sondern das organisiert alles der Betreiber des Rechenzentrums dann für dich. Bei uns ist es jetzt ein Hetzner. Und du hast eigentlich die ganzen schönen Seiten des Lebens und musst dich um die schlechten Sachen nicht kümmern. Mit den minimalen Nachteilen, dass wenn man jetzt ganz wilde Skripte installieren will, dass das manchmal dann entweder über Hetzner geht oder auch gar nicht geht.
Also es ist schon sicher für uns die beste Lösung, wenn wir einfach, ich weiß es nicht, wie viele zig Dutzende klassische Webseiten betreiben, die in die Kategorie 1 passen, die wir beschrieben haben.
Mhm.
Und da einfach so ein System zu haben, wo wir alles draufwerfen können. Also da liegen, ich weiß nicht, ob du eine Zahl im Kopf hast, aber wirklich 50 bis 100 Webseiten drauf.
Ja, sowas.
Und der Server langweilt sich den ganzen Tag, weil da wirklich so wenig Traffic ist. Und dafür ist es für unsere Anwendungsfälle natürlich perfekt. Aber alles, was nur ein bisschen, ganz klein bisschen tiefer geht, da wird es dann schon schwierig, wenn man irgendwelche Skripte mal selber ausführen muss. Wir hatten mal den Fall, dass wir doch einen spezifischen Query geschrieben haben, eine MySQL-Query, und dann hat Hetzner über Nacht, zwar mit Ankündigung und so, aber trotzdem einfach die Major-Version von MySQL umgestellt und das Ding ist explodiert. So, man kann natürlich sagen, okay, war jetzt von uns schlechte Design, aber gleichzeitig hat man auch nur bedingt darüber Kontrolle, was denn da gemanagt wird, wenn es gemanagt wird. Also, ja, wie ich es am Anfang gesagt habe.
Wie kann man so schlecht über meine geliebten Managed-Server sprechen?
Nein, ich habe es ja am Anfang. Also, es gibt ja so einen Entscheidungsbaum und wenn man da so durchgeht und relativ früh entscheidet, es ist eine klassische Webseite, dann bin ich voll bei dir für diesen Hetzner-Sachen. Mhm. Aber genauso wenig, wie man sagen kann, Cloud ist immer die beste Lösung, kann man sagen, so ein Managed-Server ist immer die beste Lösung, sondern wirklich schauen, was sind die Anforderungen, wie viele Dateien habe ich, wie ist der Update-Zyklus, welche Skripte brauche ich. Mhm. Unser wäre so eine relativierende Antwort, ne? Aber es ist wirklich, wirklich eine wichtige Entscheidung und auch eine, die man ändert. Also wir haben viele Kunden, wo wir sagen, wir gehen erstmal mit so einem Managed-Server rein, stellen dann fest, okay, es wird zu groß oder die Anwendung wird komplizierter, dann steigen wir erstmal auf so einen Forge um. Das klappt dann auch wieder. Dann haben wir Probleme mit diesem Update-Zyklus, dass die PHP-Versionen nicht synchron sind oder was. Dann gehen wir von da aus nach Docker weiter oder sowas. Also ein fortlaufender Prozess und nicht eine Sache, wo man sich einmal einschießt und dann muss man für immer da sein.
Naja, total. Und wir benutzen das ja zum Beispiel so einen Managed-Server auch gerne so als Sidekick für die Forge-Sachen und packen da dann zum Beispiel, ja, lassen darüber die E-Mails laufen, packen da unsere Datenbanken drauf. Ich weiß gar nicht, nutzen wir es auch als Datei-Storage? Wahrscheinlich eher weniger.
Auch, ja, doch, doch.
Mhm. Aber sowas würde natürlich auch gehen, dass man da eine Kombination aus den Sachen macht. Und ich finde diese Managed-Server einfach so klasse, weil du ja dich für alles, was Standard ist, funktioniert es perfekt und du musst dich um nichts kümmern. Ne? Und du hast einfach PHP-Versionen vorinstalliert, kannst du einfach auswählen und ja, so ein bisschen fire and forget-mäßig. Und das bei einer Wahnsinns-Performance. Also ich habe noch keinen Server gefunden, der an die Performance von unserem Managed-Server jetzt bei Hetzner, das ist natürlich auch mit die fetteste Maschine, da rankommt. Übrigens auch da ganz interessant noch, die ganz fetten Maschinen haben oft dann viele Kerne, ist aber meistens gar nicht so sinnvoll, wie dass der einzelne Kern viel Dampf hat, also viel, ja, in Gigahertz, sage ich mal, also einen hohen Takt hat, weil das meistens für eine Single-Threaded-Anwendung viel sinnvoller ist, da weniger Kerne mit mehr Dampf zu haben. Ist aber ein anderes Thema. Aber für solche Sachen ist ein Managed-Server für mich dann wirklich immer noch fantastisch.
Du hast gesagt, als Sidecar ist das für uns perfekt, weil wir haben den eh. Und dann können wir auf Forge den Cloud-Servern wirklich nur die Anwendung laufen lassen, schieben die Dateien per FTP auf unseren Managed-Server, nutzen die Datenbank, die automatisch gebackupt wird und nutzen den als Mail-Proxy sozusagen. Und dann haben wir das wirklich schön getrennt. Und dafür ist es auch wirklich perfekte Anwendung.
Ja. Und auch so Sachen wie mal eben eine Domain zu registrieren. Ne? Das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, ist vielleicht auch nicht so ganz Teil des Podcasts. Aber wenn ich jetzt eine neue Domain registriere oder eine Subdomain registriere oder sowas, klar, dann kann ich mir jetzt auf einem dedizierten Server oder einem Cloud-Server kann ich mir wahrscheinlich irgendwie ein Plesk installieren oder vielleicht irgendwie eine andere Oberfläche oder kann das irgendwie verknüpfen. Aber bei einem Managed-Server lege ich einen neuen Account an mit der Domain, kann mir dazu Datenbanken anlegen. Ist halt natürlich super schön, über eine Oberfläche eben zusammenzuklicken.
Wir haben jetzt ein Konzept ein bisschen ausgelassen, was ich nochmal kurz streifen würde, wenn wir zurückgehen auf diese ganze Serverless und Cloud-Geschichte. Ich kann mir vorstellen, ein paar Leute saßen jetzt schon schreiend davor und sagen, aber was ist denn mit diesen und jenen Vorteil?
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass unser Server eine mehr oder weniger physische Maschine ist, die wir einmal dahingestellt haben und die dann die ganze Zeit läuft, unabhängig davon, ob sie was tut oder nicht. Und wenn nichts passiert, dann läuft sie trotzdem, aka kostet auch automatisch Geld. Oder wenn sie was tut, kann sie das halt nur bis zu dem Bereich machen, die CPU hergibt oder sowas. Und die Idee von so Serverless oder auch verschiedenen Cloud-Konstrukten, ich erwähne dann nochmal Laravel Cloud als Beispiel, ist, dass die im Hintergrund meistens irgendwelche fancy AWS-Systeme benutzen, die zum Beispiel dazu führen, dass, wenn du jetzt so eine Anwendung hast, du den eigentlichen App-Server aber so einstellen kannst, dass der im Prinzip, Zauberwort heißt Scale to Zero, dass der im Prinzip runterfährt und die Ressource freigibt, wenn da mal 3 Tage lang nichts gemacht wird. Und sobald dann eine Anfrage kommt, gibt es so eine kleine Cold-Start-Verzögerung von meistens so einer halben Sekunde oder sowas. Und dann wird eine neue Instanz gestartet quasi und der Request wird beantwortet. Dann haben die so eine Cooldown-Zeit, also dann warten die 5 Minuten. Und in der Zeit, wenn da was passiert, dann läuft der gleiche Prozess wieder. Und wenn nicht, dann wird er wieder runter skaliert auf 0. Und das ist zum Beispiel für so Sachen wie Testumgebungen fantastisch oder Seiten, von denen man weiß, dass sie zwar kompliziert zum Setup sind, aber nur punktuelle Anforderungen haben. Da kann man sich dann wirklich individuell für die einzelnen Infrastrukturblöcke, die man haben möchte, sich genau das zusammenpuzzeln, was man gerne hätte. Und das kann dann auch so ein Vorteil sein, dass wenn man sagt, okay, Datenbank muss die ganze Zeit laufen, weil irgendwo müssen die Daten ja gespeichert werden. Man kann das aber auf so einen Hetzner-Server sidecaren. Dann kann man sich da mit so einem Cloud-Setup wirklich individuell oder so einem Serverless-Setup wirklich so eine Konstruktion zusammenbauen, die fast zu Zero skillt, wenn man sie gerade nicht braucht. Das ist, glaube ich, noch so ein Vorteil, wenn man sagt, wir haben quasi, unsere Achse ist die Scaling-Skala von 0 bis unendlich. Dann kommt man an so Cloud- und Serverless-Konstruktionen gar nicht vorbei, weil dann im Hintergrund automatisch die Ressourcen freigegeben oder reserviert werden, die gerade gebraucht werden.
Ja, wenn du das so sagst, das hört sich alles so kompliziert an mit dem Hosting. Man muss schon ein paar Sachen ausprobieren und in ein paar Sachen tiefer auch einsteigen, denke ich. Also wenn es jetzt nicht gerade so ein Shared Hosting oder so ein Managed Server ist, die sind ja wirklich sehr einfach zu verstehen. Aber in dem Moment, wo es dann zu Anwendungen geht, ist das, glaube ich, am Anfang schon eine Hürde, da auch reinzukommen. Ne?
Naja, also man muss sich ja mal vergegenwärtigen, wenn man so eine einfache Webseite hat, wo der Kunde sich präsentiert, aber es ist eine Kfz-Werkstatt, sagen wir mal. Was ist das Worst-Case-Szenario, wenn Hetzner in die Luft fliegt? Gut, dann ist seine Firmenwebseite weg. Das ist vielleicht nicht so geil und dann ist er 3 Wochen nicht erreichbar, aber seiner Werkstatt geht es noch gut und telefonisch ist er auch noch erreichbar. Wenn wir jetzt natürlich hingehen und sagen, wir übernehmen für einen Kunden die komplette digitale Abwicklung, wo das ganze Unternehmen darauf ausgelegt ist, dass diese Systeme funktionieren, weil da alles drauf gemünzt ist und die können nicht arbeiten, wenn das System nicht läuft, dann hat man natürlich gleich unendlich höhere Stakes, sag ich mal, und muss sich unendlich mal mehr Gedanken darüber machen, Ausfallsicherheit, Backup-Sicherheit und so weiter und so fort. Also skaliert immer mit, wie viel Verantwortung lastet denn auf dem System, damit es auch funktioniert. Mhm. Und wenn da eine große Verantwortung drauf lastet, dann ist natürlich auch entsprechend das Setup kompliziert. Und weniger Verantwortung, dementsprechend weniger.
Wahrscheinlich hast du auch recht. Man fängt ja ohnehin mit etwas einfacheren Projekten an und dann skaliert wahrscheinlich auch die Komplexität des Hostings so ein bisschen mit der Komplexität der Anwendung, die man so baut. Zumindest war es ja bei uns so. Wir haben ja auch nicht mit irgendwie in Docker-Setups angefangen. Gut, jetzt haben wir auch in der Steinzeit angefangen zu coden, aber alles per FTP hochgeladen. Nein, aber wir sind ja auch erst dahin gekommen, Enterprise-Anwendungen zu machen. Und da ist natürlich dann immer das Schöne. Da sitzen auch Leute, die relativ genau wissen, wie es funktioniert und auch genau wissen, was sie brauchen. Mhm. Und dann geht das in so einer Kollaboration meistens dann doch relativ smooth vonstatten. Zumindest hatten wir mit dem Hosting eigentlich bisher, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir größere Themen damit hätten. Ne? Das war eigentlich immer ganz locker flockig.
Genau. Das Schöne ist, wir als Anwendungsentwickler wachsen ja auch mit. Ne? Also wir starten mit kleinen Kunden, die kleine Anforderungen haben. Da reicht so ein Hetzner-Server aus. Dann kommt der Erste, der sagt, ja, boah, hier, ich hätte aber gerne das und das. Und ich sage, boah, ja, keine Ahnung, aber irgendwie wird es schon klappen. Vor allem jetzt im Zeitalter von KI. Und dann wächst man da so organisch mit. Und zumindest mir macht es auch Spaß. Also da fühle ich mich dann wirklich wie so eine Mutter, die gerade gebären hat, wenn ich dann irgendwo so ein Skript habe laufen lassen und am Ende fallen die ganzen Puzzlesteine zusammen. Und da läuft so eine fertige Website, die wir auch deployed haben. Würde mir jetzt nicht zusprechen, dass ich das in so einem hochfrequentierten Produktionsumfeld kann, aber zumindest in den Bereichen, wo es dann doch mal hin und wieder erforderlich ist, fühle ich mich da schon ganz okay trittsicher und kann da dann auch gut mitreden. Ja. Und auch nur, weil ich da dynamisch mitgewachsen bin.
Das ist ja wirklich das Schöne, ne? Dass wir so unterschiedliche Profile dann haben. So, ich bin zum Beispiel jetzt nicht so der geborene DevOps. Ich kann das so zwangsläufig, glaube ich, einigermaßen. Aber mir macht zum Beispiel dein Design viel mehr Spaß und da bist du dann ja schneller raus. Und das ist eigentlich ganz cool, ne, dass bei uns alle so ein bisschen unterschiedliches Profil haben. Und deswegen haben wir immer Leute, auf die ich für DevOps zurückkommen kann, auf die ich für Design zurückkommen kann, die sich mit WordPress auskennen, die sich mit Laravel auskennen und so weiter.
Ich habe jetzt hier mein Skript nochmal durchgescrollt und die ganzen wichtigen Punkte habe ich erzählt. Ich glaube, damit seid ihr, liebe Zuhörenden, jetzt gewappnet, was auch immer für ein Projekt euch unter die Flinte kommt, zu deployen.
Wunderbar. Und wir, Kai, gehen in die Sommerpause. Mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Zeit.
Danke dir auch und schönen Urlaub. Und da draußen, lieben Menschen, schönen Restsommer.
Ciao, ciao.
Tschüss.